Heute geht es um ein, zumindest aus meiner Sicht, ganz besonders schönes Thema und um ein ganz besonderes Organ, nämlich um das Herz. Ihr seht es ja hinter mir und ein bisschen spezifischer noch wollen wir uns heute damit beschäftigen, wie wir mit diesem besonderen Organ, mit unserem Herzen umgehen sollen. Und der Titel ist der erste Teil des Verses 23 aus Sprüche 4. Und der ganze Vers lautet: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Der zweite Teil gibt uns also zusätzlich noch die Begründung, warum wir auf unsere Herzen Acht geben sollen. Bevor wir nun aber in das Thema einsteigen, möchte ich einfach noch das ganze Gott hinlegen und beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dürfen wir hier versammelt sein in deinem Namen, Herr. Und danke für den schönen Lobpreis, Herr. Und du hast gesagt, du wohnst im Lobpreis deiner Kinder, Herr. Und danke, dass wir jetzt auch dein Wort hören dürfen, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du nicht nur unsere Ohren öffnest, wo die Schallwellen reinkommen, sondern auch das Organ, über das, von dem heute die Rede sein soll, in dem wir eigentlich wirklich hören und erkennen können, nämlich unser Herz. Öffne du unsere Herzen für deine Botschaft, Herr, und sei du mit uns, Herr. Ich danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Vor einiger Zeit habe ich von jemandem ein Buch geschenkt bekommen mit dem einfachen und kurzen Titel Das Herz. Und geschrieben hat dieses Buch Reinhard Hirtler, ein Österreicher, der in den letzten 40 Jahren in vielen Ländern der Welt gewirkt hat und ganz speziell in Brasilien. Weil ich vorher noch nie etwas von ihm gehört habe, habe ich das gemacht, was man heutzutage so tut, und habe nämlich im Internet, im Google nachgeforscht. Und habe dann auch festgestellt, dass er offenbar nicht unumstritten ist. Und manche werfen ihm vor, dass seine Aussagen überspitzt formuliert sind. Und das ist mir auch beim Lesen des Buches aufgefallen. Und trotzdem habe ich sehr viel gelernt und vieles, was ich irgendwo in mir drin schon gespürt habe, habe ich in diesem Buch wiedergefunden, und Hitler hat es aber systematisiert, geordnet und irgendwie für mich gut auf den Punkt gebracht. Ich kann dieses Buch deshalb mit gutem Gewissen empfehlen. Einige von euch haben das ja schon. Und falls sich noch jemand dafür interessieren sollte, ich habe noch ein paar Exemplare bei mir heute. Es soll aber heute nicht einfach eine Zusammenfassung des Buches geben, sondern wir wollen uns mit dem Herzen und wie wir mit ihm umgehen sollen, ganz generell beschäftigen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann fällt uns wahrscheinlich relativ schnell auf, auch ohne dass wir speziell darauf achten, dass das Herz etwas ganz Besonderes sein muss, weil wir so oft darüber lesen. Und heute kann man ja per Knopfdruck mühelos herausfinden, ob dem tatsächlich so ist. Und ja, das Herz wird über oder etwa 900 Mal in der Bibel erwähnt. Interessant zu schauen ist jeweils auch, wann ein Begriff zum ersten und vielleicht auch zum letzten Mal in der Bibel vorkommt. Und die erste Erwähnung des Herzens ist bereits in 1. Mose im Kapitel 6. In den Versen 5 und 6, die zusammen einen ganzen Satz bilden. Und das Wort Herz kommt dort sogar zweimal in diesem Satz vor. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Wir sehen bereits in der allerersten Erwähnung des Herzens in der Bibel, dass es sich dabei um ein ganz besonderes Organ handeln muss, dessen Bedeutung wohl den meisten von uns in dieser Form gar nicht bewusst war oder ist. Gott sah das alles trachten der Gedanken des Herzens, lesen wir da, immer nur böse war. Die Bibel lehrt uns also, dass unsere Herzen denken, in diesem Fall leider nichts Gutes. Die meisten Menschen würden das Denken im Gehirn verorten, die Bibel lehrt uns aber etwas anderes und das nicht nur an dieser Stelle, sondern an ganz vielen. Und den Herrn betrübte es, dass die Menschen so böse Gedanken hegten. Es betrübte ihn in seinem Herzen, steht da geschrieben. Und umgangssprachlich sagt man ja auch, man nimmt sich etwas zu Herzen. Und deswegen können wir das gut nachvollziehen, dass das dort geschieht. Wenn ihr auf die Entstehung eines Menschen im Mutterleib schauen, dann stellen wir fest, dass bei einem Embryo das Herz das erste Organ ist, das seine Arbeit quasi aufnimmt. Und das bereits in der 6. Schwangerschaftswoche ist es vorhanden. Und kurze Zeit danach nimmt das ganze Herz-Kreislauf-System seinen Dienst auf. Das ist unglaublich eigentlich. Eben ein Wunder halt. Und das Gehirn folgt dann deutlich später, erst ab der 10. Schwangerschaftswoche, bilden sich die Nerven des Embryos aus. Und das ist ja, wie wir wissen, auch mit der Geburt noch längstens nicht abgeschlossen. Die Hirnentwicklung geht dann beim Baby und beim Kleinkind noch lange weiter. Und diese Ausgestaltung der Nerven, das ist die Grundvoraussetzung für den Transport von Informationen zwischen dem Gehirn und dem restlichen Organismus. Das Herz schlägt also bereits, bevor sich das Gehirn gebildet hat. Und wenn das Gehirn tot ist, man also zumindest gemäß der aktuellen Schulmedizin klinisch tot ist, arbeitet das Herz immer noch so lange weiter, wie es mit Sauerstoff versorgt wird. Das Herz steht mit allen Lebensfunktionen in Verbindung. Im Herz gibt es Sensoren, beispielsweise die sogenannten Barorezeptoren, die die Dehnung des Herzvorhofs messen und dann über eine Hirndrüse Signale an die Nieren leiten, mehr Wasser auszuscheiden. Diese Sinneskörperchen im Herz merken also, dass der Füllstand quasi im Körper hoch ist und regen dann die Ausscheidung der überschüssigen Flüssigkeit über die Niere an. Forscher haben auch entdeckt, dass es im Herz ein eigenständiges neuronales System mit etwa 40.000 Nervenzellen gibt. Und dieses Nervensystem steht mit dem Gehirn in Verbindung und wird auch Herzgehirn genannt. Überdies konnte im Gehirn Nervenzellen entdeckt werden, die einen Einfluss auf die Regulation vom Herzrhythmus und Blutdruck haben. Das Herz ist also weit mehr als einfach eine quasi mechanische Pumpe. Und so haben auch Forscher am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften herausgefunden, dass unser Herz und unser Gehirn ständig miteinander kommunizieren. Geraten wir in eine gefährliche Situation, sorgen Signale aus dem Gehirn dafür, dass der Puls ansteigt und entsprechend wieder sinkt, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber umgekehrt sendet auch das Gehirn Informationen, das Herz Informationen ans Gehirn und beeinflusst darüber auch unsere Wahrnehmung. Um dies herauszufinden, analysierten die Forscher Elektrokardiogramme und die Hirnströme gleichzeitig und glichen die Muster der elektrischen Erregung in beiden Organen miteinander ab. Und dabei fiel auf, dass bestimmte Regionen des Gehirns synchron mit dem Herzen aktiviert werden. Es kommt zu einem gewissen Gleichklang in beiden Organen. Und wie schon erwähnt, meinen wir auch in unserem heutigen Sprachgebrauch mit Herz eben eigentlich viel mehr als nur der Muskel, der unseren Blutkreislauf in Gang hält. Es ist das Symbol für die Liebe und beschreibt den Ort unserer Gefühle. Und im WhatsApp oder in anderen Social Media verteilen wir ja Herzchen und drücken damit unsere Zustimmung oder Anerkennung oder auch Zuneigung aus. Auch in vielen Redewendungen rund ums Herz wird deutlich, dass es vor allem um die emotionale Bedeutung und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Wenn wir etwas von Herzen tun, dann tun wir es gerne, in der Regel mit liebevoll und meinen es ernst. Menschen können uns ans Herz wachsen und wir verschenken unser Herz an die Person, die wir lieben. Und wenn sich jemand den Vorwurf anhören muss, herzlos zu sein, dann beschreiben wir eine gefühls- und mitleidslose Person. Doch der alttestamentliche Schreiber von Sprüche 4, wahrscheinlich war es Salomo, meint noch einmal etwas anderes, wenn er vom Herz schreibt. Nur was genau? Um das heraufzufinden, werfen wir wieder einen Blick in die Bibel. Und wohl keine andere biblische Lebensgeschichte veranschaulicht die Bedeutung des Wortes Herz so eindrucksvoll wie die von König David, dem Vater von Salomo. Unscheinbar und fern aller königlichen Ehre wuchs er als Jüngster von 7 Brüdern auf und musste draußen auf dem Feld Tiere hüten. Doch schon bevor David zum König gesalbt wurde, sagte Samuel zum damaligen König Saul, der gerade töricht gehandelt hat, wie es in der Bibel heißt: Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. David teilt also den Herzschlag seines himmlischen Vaters, ein sehr schönes Bild, das gleichzeitig übrigens auch noch offenbart, was schon in der ersten Erwähnung in der Bibel, was wir schon gesehen haben, gesagt wird, nämlich, dass auch Gott ein Herz hat. Doch was heißt das genau, nach dem Herzen Gottes zu sein? Das Wesentliche, werden wir gleich sehen, liegt eben nicht an der Oberfläche, sondern ist nicht so offensichtlich. Als Samuel sich aufmacht, den König zu salben, fiel sein erster Blick auf Eliab, einen der älteren Brüder Davids. Von außen betrachtet schien dieser die perfekte Wahl zu sein, stattlich, gut aussehend, stark, selbstbewusst, wie man sich einen König halt so vorstellt. Doch Gott hatte einen anderen Plan. Nicht Eliab, sondern David war der Auserwählte. Und deshalb griff Gott dann ein und sprach zu Samuel die folgenden Worte. 1. Samuel 16,7: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Und auch hier ist ja völlig klar, dass Gott nicht das eigentliche Organ, die Pumpe sieht und schaut, ob alles in Ordnung ist, sondern etwas ganz anderes. Und bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir unser Herz behüten können, möchte ich deshalb noch aufzeigen, dass die Bibel, also Gott, wirklich ein ganz anderes Verständnis von der Bedeutung des Herzens hat, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Üblicherweise betrachten die Leute den Kopf als das Zentrum und quasi den Lenker menschlicher Gedanken und Taten. Befindet sich doch in unseren Köpfen das Gehirn. Wenn die Bibel vom Herz spricht, so meint sie natürlich nie das physische Organ, sondern den Intellekt, die Gefühle und den Willen als Gesamtheit. Erstmal ist das Herz das Zentrum des Intellekts. Die Bibel gilt uns, wie Menschen mit ihrem Herzen Erkenntnis gewinnen können. So lesen wir in 5. Mose im Kapitel 8, im Vers 5. 5, so erkenne nun in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Man kann mit seinem Herzen denken, das sagt Jesus in Matthäus zu den Schriftgelehrten. Ich lese aus Kapitel 9, die Verse 2 bis 4. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses? Und wo? In euren Herzen. Jesus sieht in die Herzen von uns Menschen und er sagt uns, dass wir mit unserem Herzen denken. Auch in diesem Beispiel leider nichts Gutes. Das Herz ist auch das Zentrum der Gefühle. Die Bibel spricht von frohen Herzen, liebenden Herzen, trauenden Herzen, bußfertigen Herzen, mutigen Herzen, erneuerten Herzen, trauenden Herzen, demütigen Herzen und noch von vielen anderen mehr. Und jeder dieser unterschiedlichen Herzzustände könnte man jetzt mit einer Bibelstelle quasi belegen, auf das verzichte ich. Und außerdem ist das Herz noch das Zentrum des menschlichen Willens, wenn man den Willen definiert als den Wunsch, die Motivation, die Absicht, den Entschluss oder die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen. In Gottes Wort lesen wir von verhärteten Herzen, das sich Gott widersetzt, aber auch von einem Herzen, das sich zum Ziel gemacht hat, Gott nachzujagen. So lesen wir in 1. Chronik 22, 19. So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes, den des Herrn, damit man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Und in Römer 10,1 schreibt Paulus, was sein großer Wunsch für die unbekehrten Juden sei. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Also wie ihr seht, gehe ich übrigens nicht groß auf die sonstigen Inhalte oder den Kontext der zitierten Bibelstelle ein. Es geht mir nur darum, die Bedeutung des Herzens im biblischen Sinne aufzuzeigen. Und Paulus spricht eben auch nicht von einem Wunsch, der seinem Kopf oder seinem Gehirn entsprungen ist, sondern seinem Herzen. Auch Menschen, denen die Bedeutung des Herzens nicht bewusst ist, sprechen von einem Herzenswunsch, den sie sich oder vielleicht auch anderen gerne erfüllen würden. Und weil das Herz eben eine herausragende Stellung hat, spricht die Bibel auch von einer Herztransplantation. Das Herz aus Stein wird dadurch durch ein Herz aus Fleisch ersetzt. Hierzu bedarf es allerdings keiner komplizierten Operation mit einem langen Spitalaufenthalt. In Hesekiel 36, 26 verspricht Gott seinem Volk, dass ihnen dereinst ein neues Herz schenken wird. Und ich lese die Verse 24 bis 27. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Diese Verheißung beschreibt eine sehr tiefgehende innere Erneuerung, und die Gott seinem Volk eben schenken will. Und das steinerne Herz steht natürlich für Härte, Sünde, Widerstand gegenüber Gott. Gott spricht auch oft von dem halsstarrigen Volk. Während das fleischerne Herz für ein weiches, empfängliches Herz steht, das eben auf Gottes Wille hört. Und diese Verwandlung geschieht durch den Heiligen Geist, den Menschen befähigt, nach Gottes Geboten zu leben. Im Neuen Testament wird diese Verheißung durch Jesus Christus erfüllt, der den Gläubigen ein neues Leben schenkt. Wir sprechen ja auch von Wiedergeburt. Gott braucht, wie wir gesehen haben, für diese Veränderung, also eben sogar den Austausch unseres Herzens, keine Operationen. Der Mensch aber hat gelernt, Organe zu transplantieren, unter anderem auch das Herz. Und dass das Herz eben kein gewöhnliches Organ ist, zeigen die Auswirkungen einer Herztransplantation. Unter dem Titel "Gruselige Studie, Organtransplantation kann Persönlichkeit verändern" hat der Fokus, also dieses deutsche Magazin, ein Spiegel-Konkurrent, im letzten Jahr einen Artikel dazu gebracht. Wir lesen dort unter anderem, ich zitiere: "Weltweit werden jedes Jahr mehr als 140.000 Organtransplantationen durchgeführt. Doch nun hat ein Forschungsteam der University of Colorado School of Medicine herausgefunden, dass der medizinische Eingriff wohl größere Konsequenzen für den Menschen hat, als bisher vermutet. So soll sich die Operation nicht nur auf den Körper der Patienten auswirken, sondern auch auf deren Persönlichkeit. So hatten Patienten nach einer Herztransplantation unbekannte Erinnerungen oder eine veränderte Persönlichkeit. Einige davon seien sehr drastisch, andere wiederum nur geringfügig. In der Studie heißt es, die Teilnehmer berichteten von Veränderungen der Vorlieben in Bezug auf Essen, Musik, Kunst, Freizeitbeschäftigung, dem Erleben neuer Erinnerungen, Euphorie, einer verbesserten sozialen Anpassung, verbesserte kognitive Fähigkeiten und von spirituellen oder religiösen Episoden, wie es da im Fokus heißt. Viele Probanden berichten nach einer Herztransplantation zudem von plötzlichen Auftauchen von Erinnerungen, die offensichtlich zu den Organspendern gehört haben." Das ist umwerfend eigentlich, oder? Wenn man jetzt das Gehirn transplantieren könnte, dann würde jeder irgendwie verstehen, dass wir dann quasi eine andere Person ja sind, oder? Aber bei einer Herztransplantation, dass Leute sich erinnern an das, was der Spender erlebt hat, ist also für mich, das ist unglaublich, oder? Echt unglaublich. Und damit sollte jetzt wirklich klar sein, dass das Herz etwas ganz Besonderes ist. Und jetzt wollen wir uns endlich, noch kurz vor Schluss, doch noch damit beschäftigen, wie wir dieses besondere Organ schützen oder behüten können, wie es im Titel steht. Und da meine ich jetzt nicht, eben auch da natürlich nicht, dass wir auf unser Cholesterin achten, auf unsere Ernährung achten oder uns mehr bewegen. Das ist auch alles natürlich auch gut, aber es geht jetzt, wie schütze ich mein Herz vor Gefahren und Angriffen und welchen Einflüssen sollte ich besser es nicht aussetzen und was mir lieber nicht zu Herzen nehmen, umgebe ich mich mit Gutem, Wahrem, Schönen oder mit Dingen, die mir auf lange Sicht schaden. Und wer oder was tut mir gut? Um diese Fragen zu beantworten, gehe ich nun doch noch auf einige Aussagen von Reinhard Hitler ein, die ich eben besonders hilfreich fand. Eine zentrale Botschaft ist, dass wir die Torhüter unserer Herzen seien. Oder? Und ich, für mich ist es ein sehr schönes Bild, weil ich war als Bub immer beim Fußballspielen war ich immer im Tor, wollten eigentlich nicht viel, ich habe das gern gemacht. Und dann später auch im Handball, und wenn man im Tor steht, hat man nur ein Ziel, oder? Der Ball soll nicht rein. Das ist einfacher gesagt als getan, aber es ist ein schönes Bild für mich, weil wir eben dieses Tor verteidigen sollten. Und Hitler sagt, dass es eine Verantwortung sei, die Gott uns übertragen haben, dass wir Torhüter unserer Herzen seien oder, wenn wir es noch sind, noch nicht sind, werden. Das heißt, dass wir aufpassen müssen, was wir in unsere Herzen lassen und was nicht. Und die Bibel lehrt uns das, zum Beispiel in Prediger 7, in den Versen 20 bis 22. Dort lesen wir, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, so höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, nicht dein Gehirn, das weiß dein Herz, hast auch du anderen geflucht. Und in Johannes 14, 1 steht, dass unser Herz nicht erschrecke. Und Jesus sagt dann, glaubt an Gott und glaubt an mich. Hirtl schreibt auch, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir nicht dafür verantwortlich sein, was in unserem Leben, zum Beispiel in unserer Kindheit, passiert sei. Hingegen seien wir dafür verantwortlich, wie wir damit umgehen und was wir in unsere Herzen liest und was eben nicht, damit das Herz eben nicht erschrecke. Deshalb sei die Torhüterfunktion so wichtig. Wir sollten unser Herz wie ein Hochsicherheitsgefängnis, schreibt er, betrachten, in welches nicht nur nichts und niemand hineinkommt, was nicht so, sondern wir sollen auch darauf achten, was aus ihm rausgehen darf und was nicht. Und noch etwas anderes, Hitler schreibt, dass unser Herz nicht rational denke, sondern in Bildern. Und er bezeichnet das Herz als eine Art Leinwand, auch das finde ich ein sehr schönes Bild, als eine Art Leinwand, die mal quasi weiß ist, auf die wir im Laufe unseres Lebens Bilder malen. Und die Art der Bilder, die wir dort selber malen, also Dinge, die wir in unser Herz hineinlassen, haben eben dann einen Einfluss auf unser Leben. Und je nachdem halt im Guten oder im Schlechten. Unser Herz ist auch wie ein Wassertank und der Mund der Wasserhahn. Und wenn der Wassertank schmutzig ist, so nützt es nichts, den Hahn zu schließen. Der Tank, also unser Herz, müsste dann gereinigt werden. Unsere Herzen zu schützen bedeutet auch, den Kurs zu halten, uns immer wieder selbstkritisch zu fragen, stimmt die Richtung noch? Also Selbstreflexion ist da vielleicht ein hilfreiches Stichwort. Ist mein Herzschlag noch im Einklang mit dem Herzen Gottes? David, als er dann bereits König war, hat das alleine nicht geschafft. Erst durch seinen treuen Berater Nathan wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ein Kurswechsel nötig sei. Und wir können uns ja selbst fragen, habe ich jemanden in meinem Leben, der mir ehrlich sagt, wenn ich vom Kurs abkomme, also jemand, der einem den Spiegel vorhält und nicht quasi, Honig um den Mund schmiert, sondern die Wahrheit einem ins Gesicht sagt, liebevoll. Wenn nicht, dann können wir dafür beten, dass Gott uns so jemand zur Seite stellt. Und selbstverständlich, das habe ich ja, sage ich fast in jedem meiner Predigten, ist das Wort Gottes unser Kompass, der uns auf Kurs hält, beziehungsweise wieder auf Kurs bringt. Und nachdem er sich mit Bathseba versündigt hatte und der Prophet Nathan eben ihm die Leviten gelesen hatte, schrieb David den Psalm 51, wo er Gott seine Sünden bekennt und ihn um Vergebung bittet. Im Vers 12 bittet er dann: Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Ein Kurswechsel, wie David ihn hier in diesem Psalm 51, 12 beschreibt, ist auch für uns möglich. Wir können Gott alles sagen, was uns schwer auf dem Herzen liegt. Er möchte es wegnehmen, uns befreien, unsere Herzen erleichtern. Wir sagen ja, uns fällt ein Stein vom Herzen. Und wenn wir Jesus alles hinlegen, dann werden uns ganz viele Steine vom Herzen fallen. Sein Herz schlägt für uns.